Triggerwarnung, Flucht und Kriegserfahrungen. In dieser Folge erzählt ein junger Mann sehr ehrlich und emotional von seiner Flucht aus dem Irak, die er als Kind erlebt hat. Dabei geht es um Krieg, Verlust, Angst und belastende Erfahrungen. Die Inhalte können für manche Hörende verstörend oder retraumatisierend sein. Bitte prüfe vor dem Hören, ob du dich emotional in der Lage fühlst, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn du selbst Flucht- oder Gewalterfahrungen gemacht hast oder aktuell emotional stark belastet bist, solltest du diese Folge möglicherweise nicht anhören. Achte gut auf dich. Dein Wohlbefinden hat Vorrang. Lass mal quatschen, der Podcast des Radios Hildesheim. Wir sprechen wir mit Menschen, über die wir denken, dass sie etwas zu sagen haben. Über gelebte Demokratie, Primärprävention und Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Echt, ehrlich und ohne Skript.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format im Radius. Lass mal quatschen. Und zwar geht es heute so ein bisschen um die Thematik Fluchterfahrungen und wir kennen uns. Und ich möchte dich einmal ganz kurz vorstellen, oder beziehungsweise wäre cool, wenn du das vielleicht selber machst. Wer bist du denn und warum denkst du, bist du heute hier?
Mein Name ist Ada Omar. Ich bin mittlerweile 20, lebe hier in Deutschland seit 2015, kam mit 10 Jahren nach Deutschland. Heute spreche ich über meine Flucht hier nach Deutschland, den Weg hierhin.
Okay, bevor wir so ein bisschen in diese Thematik einsteigen, die ja sehr, sehr tiefgründig sein kann und sehr schwierig sein kann und für andere Menschen vielleicht auch schwer verarbeitbar ist, möchten wir aber vielleicht erstmal kurz wissen, wer bist du, was machst du, wo kommst du genau her? Also du wohnst in Hildesheim, hast du erzählt, beziehungsweise wohnst in Deutschland. Jetzt mittlerweile in Hildesheim, was machst du denn eigentlich gerade so beruflich?
Ja, ich bin an der Universität Hildesheim, studiere Lehramt, habe davor nichts gemacht, habe die Schule fertig gemacht, mein Fachabitur.
Auf welcher Schule warst du?
Zuerst auf der Geschwister-Scholl-Schule, an der Hauptschule. Und danach, nach der 10., nachdem ich meinen Abitur Real gemacht habe, war ich dann auf der Hermann-Noll-Schule, einer Berufsschule. Dort habe ich dann 11. und 12. gemacht, mein Fachabitur im Schwerpunkt Sozialpädagogik. Und bin an der Universität Hildesheim seit 2 Semestern. 2024 war ich an der Uni bis jetzt.
Lehramtsstudium,
ja.
Welche Fach?
Fächer? Fächer, Mathematik und Sport waren schon immer meine Lieblingsfächer.
Machst du sonst noch abseits der Universität irgendwelche arbeitstechnischen Dinge? Also bist du irgendwie im sozialen Bereich tätig? Oder?
Ich bin neben der Universität als Minijobber, bei dem Verband Caritasverband im Bereich Gemeinwesenarbeit in Fahrenheit das Zentrum Broadway. Beratungsbehindertenzentrum Broadway. Und ich bin da tätig seit letztes Jahr Juni, seit einem Jahr. Davor war ich selber Jugendlicher. Da ging auch selber ich zur Hausaufgabenhilfe hin. Habe dann ein Praktikum gemacht, als ich mein Fachabitur gemacht habe. Und arbeite jetzt dort als Sozialarbeitershelfer in Beratung und Migrationsberatung. Briefe ausfüllen, Anträge machen etc. Auch übersetzen tätig. Mit Kindern arbeiten wir, sei es Kleinkindern auch, aber schon in der Pubertät auch einige.
Bevor es jetzt zu fachlich wird, nur eine kurze Frage, was machst du gerne in deiner Freizeit so?
Ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Freunden tatsächlich. Ich mache vieles eigentlich. Ne? Auch mit mir selber Zeit verbringen tue ich auch gerne. Ich treibe sehr gerne Sport. Das ist auf jeden Fall, muss ja Sportlehrer. Ne? muss ja irgendwie. Und wie gesagt, eigentlich das Typische. So, ne?
Um in die Geschichte einzutauchen. Seit wann wann war der erste Tag, wo du einen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hast?
2015 war das, August war das gewesen, Mitte August muss das gewesen sein. Ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe das Bild genau vor mir, ich war mit meinem Onkel zusammen, wir wurden abgesetzt und das Einzige, was uns gesagt wurde, Deutschland. So, das wurde nur in die Richtung gezeigt, Deutschland, da. So, und wir haben keine Ahnung, wir stehen auf einer Brücke. Und zwar war das, ich glaube, es ist zwischen Österreich und Deutschland. Da wird ja die Grenze ist ja durch einen Fluss getrennt. Und wir kommen da an und wir haben keine Ahnung gehabt. So, ne? Und das war das Erste. Ich war, also ja, mein erster Fuß in Deutschland zu setzen, war übelst verwirrt.
Das heißt, das war vor 10 Jahren dann, ne? Also ja. 2015, wir haben 2025. Und du hast 10 Jahre lang schon, bist du jetzt in Deutschland. Warst du zwischenzeitlich mal wieder in deiner Heimat?
Ich habe Deutschland nie wieder verlassen seitdem.
Okay.
Seit 10 Jahren nicht mehr.
Okay, das heißt, die Hälfte deines Lebens hast du hier verbracht und die andere Hälfte deines Lebens hast du im Irak verbracht, richtig? Wo bist du geboren? In welcher Stadt im Irak bist du geboren?
Nordirak, Shingal, also ja, Umkreis Shingal, nicht genau Shingal an sich selber. Ein Bezirk, ein Ort, ein Bereich in Nordirak, wo die meisten Jesiden leben, sich gesammelt haben, verteilt haben in Kleinstädten, in Dörfern, in auch vielleicht leicht großen Städten. Und Shingal war so, hat so diese Ankar große Stadt so mäßig.
Ja. Ne?
Und ich bin genau genommen in Grzelik geboren, eine Mini-Kleinstadt. Dort bin ich geboren, genau. Ich bin nicht im Krankenhaus oder sonst was geboren.
Ja, zu Hause.
Ja, zu Hause.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe Geschwister. Ich habe 3 Geschwister.
Mhm. Die sind alle im Irak geboren?
Alle sind im Irak geboren, alle sind jünger als ich. Eine Schwester unter anderem. Ja, alle sind im Irak geboren.
Das heißt, du bist die ersten 10 Jahre dann auch in diesem Ort aufgewachsen?
Ganz genau. Also, ja.
Wie viele Einwohner waren das so? Also Stadt oder Dorf eher?
Ja, also vielleicht 12.000, 10.000. Wir haben nicht nur Jesiden gelebt natürlich, ne? Wir waren auch gemischt auch mit Moslems, da waren auch Moscheen in den Nähen, auch alles. Ne? Wir haben alle gemischt gelebt und es war alles okay eigentlich. Mhm. Ja.
Ein gutes Stichwort, es war alles okay eigentlich.
Eigentlich war alles gut.
Irgendwann gab es ja mal den Tag, ich meine, du warst ja dann 10 Jahre alt, so viel Verständnis von dem, was jetzt gerade irgendwie um einen herum passiert und so abgeht, hat man mit 10 wahrscheinlich noch nicht so stark. Aber man kriegt ja schon einiges trotzdem irgendwie mit, auch zwischen den Zeilen gelesen. Weil man
vergisst die Bilder nicht, ja.
Ja. Ja. Man darf auch 10-Jährige nicht unterschätzen. Das ist ja eine ganz tief verankerte Gefühlswelt, die sich da irgendwie auch dreht. Irgendwann kam der Tag, wo irgendwer in deiner Familie gesagt hat, so geht's nicht weiter, beziehungsweise wir müssen los. Wie war das für dich? Also wer kam auf dich zu, wie kann man diesen Prozess beschreiben, dass du da saßt oder was weiß ich, standst oder geschlafen hast und dass dich irgendwer vielleicht aus dem Schlaf rausgerissen hat, gesagt hat, wir müssen jetzt los. Und wie hat sich das angefühlt? Hat sich sowas angedeutet? Hast du das mit 10 schon verstanden, dass man da jetzt weg muss? Oder wie kannst du das beschreiben?
Es ist, wie du sagtest, man ist ja noch klein, ne? Man begreift irgendwie die Welt nicht so richtig, allein schon, weil die Bildung da nicht so sehr weit ist, hat man nicht so ein großes Weltbild und man ist so eingeschränkt auf das, was man auf die kleine Umwelt, die man dann hat dort. Ne? Und klar, man hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, man bekommt natürlich von Erwachsenen Gesprächen mit. Jederzeit könnte es losgehen und da komme ich auch zu dem Krieg. Man hat immer von den Dächern aus, gesehen, ganz weit, wie die Autos da rumfahren und sich sammeln und von ihren Posten wegfahren. Und es hätte jederzeit losgehen können. Ich war in der Zeit, war ich noch 9, ich ging zur Schule dort bis zu der 3. Und dann war halt Sommerferien, weil es August war im Sommer und sollte in die 4. kommen. Und habe sie natürlich nicht erlebt, leider. Und ja, und es hat jederzeit losgehen können. Ne? Und die Leute, die kleinen Dörfer, die mit ihren alles, was sie da irgendwie haben, versuchen sich irgendwie zu schützen. Es gab keine starke militärische Rüstung sozusagen und man musste irgendwie sich halt verteidigen. Ne? Und es hat jede Nacht losgehen können und es ist auch passiert. Es ist irgendwann mal mitten in der Nacht, wir sind im Sommer, schlafen wir auf den Dächern bei uns, plötzlich war, und ich habe das Bild noch vor mir, ich war 9, ich kann mich noch erinnern, es war alles laut, man kann nichts mehr hören, du weißt nicht, was du fühlen sollst, du kannst da nichts fühlen, du bist Du willst einfach nur dein Leben in Schutz bringen und es ging halt los. Die Nacht wurde einfach zum Tag, weil so viele Schüsse, so viel losging und mussten einfach runter und irgendwie ins Schutz bringen. Und das ging die ganze Nacht weiter. Es hat nicht aufgehört, die Schüsse haben auch nicht aufgehört. Irgendwann ging 6 Uhr morgens circa, wo die Sonne dann langsam hochgeht, wo es dann heller wird. Hat es auch langsam aufgehört und man hat trotzdem, die Schüsse haben trotzdem nicht aufgehört. Nicht eine Sekunde, es waren immer noch Schüsse zu hören, es waren auch zwischendurch Bomben zu hören. Man hat jederzeit auf sein Dach erschossen werden können, man weiß es nicht. Und wurden auch Leute tatsächlich erschossen auf den Dächern, wurden erwischt, ne, und haben halt nicht überlebt. Und,
das heißt, wenn ich dich unterbreche, also in dieser Nacht, von der du jetzt sprichst, wo du auf dem Dach gepennt hast, wahrscheinlich mit deinen Geschwistern irgendwie?
Alle, die ganze Familie zusammen.
Irgendwer ist dann sicherlich wach geworden und gesagt so, ey Sada, wir müssen weg hier, runter.
Runter, wir müssen weg ins Schutz.
Das heißt, euer Dorf bzw. Kleinstadt stand unter Beschuss, ganz offensichtlich. Wie weit würdest du einschätzen, entfernt war dieser Schusswechsel?
Wenn man einfach mal logisch nachdenkt und wenn man von den Dächern aus ihre Posten sozusagen sehen kann, würde ich schon sagen, so um die Kilometer vielleicht. Also nicht wirklich weit.
Ja, vielleicht. Und dann gab es diesen Moment, diese Schüsse hast du dann auf einmal gehört, bist 9-jährig, stehst auf, deine Familie wahrscheinlich unter Panik.
Alle.
Und runter.
Alle runter.
Gewartet, bis es hell wird.
Weg von den Festern, alles weg. Wir haben Nachbarn gehabt, die haben ein neues Haus gebaut gehabt, festen Haus, dicke Wände. Wir sind zu denen rübergegangen. Die haben an uns im Haus haben die gewohnt. Wir waren alle zusammen in einem ganz hinteren Zimmer, weg von den Festern, unten bleiben und einfach Ruhe bewahren und hoffen, dass es irgendwie aufhört oder dass man auch vielleicht auch mal siegt. Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich eine kurze Hose anhatte, meine Latschen und ein T-Shirt, das war's. Das ist alles, was ich anhatte und das ist alles, was ich von meinem Leben, was ich dort aufgebaut habe in den 9 Jahren, mitgenommen habe. Das ist alles. Die ganze Familie von uns, alle. Wir haben alles liegen lassen. Also ich muss euch vorstellen, es geht los. Ihr seid so, wie ihr seid gerade. Ihr habt das an, das bei euch, was ihr habt. Und haut ab. Haut einfach ab. Irgendwo einfach weit. Also einfach in die gegengesetzte Richtung. Weg. So weit wie nur möglich. Ne? Und das war so gewesen. Wir waren in unserem Auto eingestiegen. Wir haben ein Auto gehabt, wo es morgens dann halt ruhiger wurde ein bisschen. Autos einsteigen, richtig viele Familien. Ich selber, unser Auto war das, ne? Viele Familien von den Nachbarn von uns sind bei uns im Auto reingestiegen. Wir haben hinten einen offenen Kofferraum gehabt. Alle waren da drinnen, ne? Und einfach weg. Einfach.
Also quasi dann, als ihr gemerkt habt, die Schüsse lassen ein bisschen nach, am nächsten Morgen direkt alle eingestiegen.
Alle reingestiegen, alle nichts, also keine Sekunde verloren. Mit irgendwie, oh Mama, ich will noch das hier, oh Mama, mein Spielzeug oder sowas. Und und dann einfach irgendwie weg. Und dann geflüchtet und dann in den Bergen.
Genau,
und
wohin wäre meine nächste Frage gewesen? Genau. Was habt ihr gemacht? Ihr seid jetzt im Auto und fahrt los in die gegengesetzte Richtung. Wohin?
In den Shingalberg haben wir das genannt. Das ist der ist auf dem Google Maps zu sehen, wenn man den sich anguckt.
Ja.
Den könnte man da reinflechten, die Autos runterlassen und einfach in die Berge rein. Und da waren wir halt in diesem Sommer bei diesem heißen Wetter in den Bergen ohne irgendwas, ohne nichts. Man hat versucht irgendwie von den, alle sind da hingegangen tatsächlich, alle. Und wollten halt nur noch, man kann ja nur noch zu Fuß wandern über die Berge durch auf die andere Seite. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren 8 Tage am Wandern und wir haben auch erstmal, wir müssen irgendwie auch zur Ruhe kommen. Es geht ja nicht.
Ich habe das Auto abgestellt, seid in die Berge gegangen.
In die Berge.
8 Tage lang geguckt, wo ihr unterschlupft.
Wohin mit uns jetzt? Ja. Also, was denn jetzt so?
Ne? Gab es da so Häuser oder habt ihr im Wald gelebt?
Nee, das waren einfach wirklich nur Berge. Also wirklich nur Berg. Also, du hast da nichts gehabt. Okay. Man hat halt versucht, die Tage, wir sind da geblieben erstmal für ein paar Tage, einige Tage, um erstmal irgendwie klarzukommen, zu realisieren, dass das Leben vielleicht weg ist. Dass es komplett alles weg ist wahrscheinlich.
Ne? Also euer erster Plan war zu sagen, wir suchen da erstmal Schutz und gucken dann, ob wir hinterher erst wieder in unser Haus zurückkommen können.
Ja.
Um dann zu checken, ob dann noch das, was da ist, vielleicht weiterhin nutzbar ist sozusagen.
Vielleicht können wir auch wieder zurück, aber das war halt die Hoffnung so ein bisschen gewesen.
Ja.
Erstmal etwas zu essen und trinken besorgen, irgendwas. und dann so viel mitnehmen, wie es noch geht und dann wandern. Wandern Richtung Kurdistan halt dann, ne?
Ja.
Der Bezirk Kurdistan.
Die gesamte Familie.
Alle, gesamte Familie, gesamte Onkels, Tanten, alle vom Dorf, alle, die überlebt haben, alle, die irgendwie geschafft haben, wegzukommen, sind in den Bergen gegangen oder haben noch sogar geschafft, den Berg umherzufahren und direkt ins Kurdistan zu gehen und uns Schutz zu suchen. Und ja, 8 Tage wandern in dem Wetter, bei dem heißen Wetter, unter der Sonne. Und man hat ja auch Bilder gesehen, wie die Menschen in so einer, gefühlt wie eine Wüste, einfach mit ihren Taschen und irgendwas, was sie mithaben, gehen und einfach weitergehen, bis man irgendwie das Gefühl hat, ich bin jetzt im Schuss, mein Leben habe ich jetzt da, so, ne, ich werde jetzt nicht sterben oder so. Ne, genau, und viele haben es nicht geschafft, viele haben es geschafft. Genau, als wir in Kurdistan ankamen, dann haben wir dann Schutz bekommen. Genau, dann wurden wir halt in große Zeltlager gestellt.
In Kurdistan.
In Kurdistan, da wurden welche gebaut, schnell gebaut. Riesenbezirke, Riesenflächen voller Zelte und alle. Ne, und irgendwie jeden Menschen irgendwo reinstecken. Und da war ich halt ein Jahr lang. Wir haben in einem Zelt gelebt, ein Jahr lang. Irgendwie das Leben irgendwie bekommen.
Wie war das Leben dort? Also, wie war so der Tagesablauf, so ein klassischer?
Bildung war nicht mehr, du hast du nicht mehr. So, ne? Man hat, ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar ein Bild tatsächlich, kann ich mal zeigen sogar, wo ich dann aussah. Man hat auch Container gebaut, wo man vielleicht einen Raum hatte, wo man Jugendlichen zusammentut und irgendwie mit denen ein bisschen wie soziale Arbeit, ja. Jugendarbeit zusammenzieht und mit denen irgendwie Spiele macht und irgendwie ablenkt und irgendwie die zusammenzubringen. Und dann mein Tagesablauf war so, ich stehe auf, kein Job, kein nichts, das ist ja nichts, so, ne, keine Schule oder sonst was, einfach rumgehangen, irgendwie, man hat natürlich mit der Zeit sich Sachen besorgt, irgendwie auch einen Fernseher gehabt, irgendwann mal, Fernseher geguckt, draußen gespielt, Fußball gespielt, abgehangen, das war das Leben gewesen, bis dann zu dem Zeit dann irgendwann mal, das war dann 2014, ne, und auch Anfang 2015 war ja die Flüchtlingswelle hier in Deutschland. Da war ja extrem, extrem viele Flüchtlinge, die hier hinkamen. Und da hat auch mein Vater einen Wind davon bekommen, wie das alles abläuft. Und es gibt halt Organisationen, die einem illegal in andere Länder schmuggeln und kostet halt viel Geld. Und muss da halt irgendwie was gemacht werden. Irgendwie irgendwas. So, ne? Und zuerst, ich kann mich noch erinnern, zuerst, das habe ich dir nicht erzählt tatsächlich, zuerst haben wir versucht, zusammen mit der ganzen Familie irgendwie nach Deutschland zu kommen. Also war der erste Ziel, ganze Familie in die Türkei und dann von da aus irgendwie nach Deutschland. Hat nicht funktioniert, wir müssen dann wieder zurück. Wir haben da halt wieder unser Leben hinter uns gelassen, dahin und dann wieder zurück müssen wir irgendwie. Und dann, und irgendwann mal hat mein Vater irgendwie geschafft, sein Auto zu verkaufen und irgendwie mein Onkel und mich, ich war 10, das war 2015, August, mein Onkel und mich nach Deutschland zu schicken. Und und dann waren wir auch 11 Tage unterwegs nach Deutschland. Das war auch, wir hätten nirgendwo auch da erschossen werden können oder stecken bleiben können. Und wir wären weg oder wir wären, keine Ahnung, gefangen und dann bist du im Gefängnis. Und dann weiß niemand. Es
hätte keiner mitgekriegt.
Es hatte niemand. Als würde ein Mensch ein Insekt zerquetschen. Das war es auch. So wäre das wahrscheinlich gewesen.
Das heißt, in den gesamten 11 Tagen, wo ihr dann von Kurdistan also ihr seid ja dann in die Türkei wieder zurück, Kurdistan, dann wieder
zurück. Ganze Familie und dann
war aber... Und dann nur aber, du, ja. Dein Onkel und dein Vater zusammen los, zu Fuß, Richtung Deutschland irgendwie,
richtig? Nicht ganz. Okay. Zuerst war so die ganze Familie, dann waren wir wieder zurück und dann erstmal, ich weiß nicht, wie lange Zeit vergangen ist, aber wir waren erstmal wieder zurück in unserem Ort, wo wir dann wieder, wo wir das vorher das Leben hatten, so, ne? Und dann war die Idee, mein Vater bezahlt meinen Onkel und mich zusammen damit wir irgendwie nach Deutschland ankommen.
Also ihr beide nur?
Nur wir beide. Und da gab es halt, wie gesagt, illegale Organisationen, ich keine Ahnung wer und was, haben einem Geld gegeben und dann hat man sie als Gruppe gesammelt und die haben einem an Ort und Zeit gegeben, wo man sich wo trifft. Dann war das gewesen.
Das heißt, ihr hattet das Ersparte von dem verkauften Auto irgendwie in der Tasche, habt es irgendeinem Fremden in die Hand gedrückt, mit der Hoffnung, dass der auch euch keine Scheiße erzählt.
Dass er keine Scheiße erzählt und dass ihr wirklich einem nach Deutschland reinschmuggeln, von Land zu Land zu Land zu Land zu Land und irgendwann hier landen. Und niemand hat irgendwie die Sicherheit gegeben, sondern man wollte einfach nur das Leben, das dort ist, das so zu dem Zeitpunkt für uns persönlich schlimm war, einfach weg. Weg einfach hier. Wir wollen einfach nur irgendwie ein vernünftiges Dach über dem Kopf haben zumindest. Sauberes Wasser oder sowas haben. Irgendwie ein bisschen Geld haben, irgendwie irgendwas sich zu besorgen oder Bildung zu haben. Bildung, das war gar nicht da. Nichts war da. Ich war ein Jahr lang ohne Bildung. Komplett. Meine Geschwister noch länger sogar tatsächlich. Mhm. Ohne richtige Bildung. Und ja, und dann waren wir halt eine Verabschiedung von der Familie.
Ja, erinnerst du dich da noch? Also genau, wolltest du mitgehen oder war das gar keine Frage?
Das war keine Frage, ob ich will oder nicht. Es war irgendwie mein Onkel und ich. Nach Türkei, von dort aus, die Rede am ersten Tag, als wir ankamen, eine Gruppe wurde gesammelt, spät in der Nacht, ich weiß noch genau, alles war 10, alle zusammen sammeln und dann erstmal 3 Tage und 2 Nächte durch irgendwelche Wälder und oder was weiß ich was, von Türkei irgendwo reinschmuggeln oder irgendwo reingehen, so, ne? Einfach wandern. Und da war halt einer, der halt einen geführt hat dann halt. Ne? Mhm. Und dann halt immer weitergegeben zu anderen Personen. Dann weiter und weiter und weiter. Und ich weiß noch genau, wir hatten eine Tasche mitgehabt. Mein Onkel hat eine Tasche mitgehabt. Und da waren halt Nüsse drin. Also irgendwie, wo man halt irgendwie was zu essen hat auch, das einem irgendwie satt macht, aber auch nicht viel zu tragen ist. Und Wasser. Und das war's. Und dann durch. So, ne? Und wir hätten, wie gesagt, wir hätten überall irgendwo erwischt werden können, erschossen werden können, das war's, fertig. Niemand hat mitbekommen, niemand hatte irgendwas, niemand. Und meine Familie würde auch nie irgendwas mitbekommen. Die stehen alle unter Schock und Angst. Was ist mit denen? Die sind jetzt auf dem Weg, wir haben kein richtiges Kontakt. Wie ist es
dann so? Also ihr seid dann quasi um nochmal auf die 11 Tage zurückzukommen, Nüsse und Wasser im Rucksack, du so ein paar leicht bekleidete Klamotten sicherlich an, dein Onkel und du zusammengefercht, dass ihr zusammenbleibt. Und
mit anderen weiteren Menschen, ja.
Dann immer die Übergabe wahrscheinlich irgendwie in gewisser Territorien, also irgendwo war eine Übergabe zu einem anderen Mittelsmann, der euch dann weitergeleitet.
Ganz genau, ja, ja.
Und diese gesamte Reise von Kurdistan nach Deutschland hat 11 Tage gedauert. Und ihr musstet auch draußen übernachten?
Draußen übernachten,
irgendwo im Wald.
Irgendwo. Und manchmal, ich weiß noch genau, manchmal war es sogar so, wir waren so, oh Gott, wir waren so müde, dass du, wenn du die Augen 2 Sekunden zugemacht hättest, du wärst direkt eingenickt, du wärst direkt eingeschlafen. Na, wir durften aber nicht. Wir müssen halt warten, bis bis die Übergabe stattfindet und wir dann halt gehen. Wir müssen in Transporter reingestellt werden. 20 Leute, ich glaube ca. 20 waren wir, irgendein kleinen Transporter reingestellt, richtig eng und mehrere Stunden in Dunkelheit irgendwo reingefahren und dann weiter in anderen Autos und dann irgendwo gewartet, irgendwo reingebunkert, gewartet und dann weiter und weiter und weiter und irgendwann mal waren mein Onkel und ich nur zusammen mit irgendwen anderen in irgendeinem Auto und lässt einem irgendwo raus, war gerade ging die Sonne hoch und lässt einem raus und sagt Germany, Germany und das war's und da war ja ich wieder raus zu der Seite, da war die Brücke, auf der anderen Seite ist Deutschland und die Seite hier, ich gehe, es war Österreich safe. Wie drehst du zu Deutschland, drehen uns um, der war weg. Und wir haben nie wieder irgendwas von irgendwem mitbekommen, die uns da die 11 Tage durchgesetzt haben. Keine Ahnung, wer das war. Niemand weiß das. Ne? Und wir kommen da an, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wohin und was. Weder Englisch kann ich, weder er, weder irgendwas anderes wissen war. Deutsch sowieso nicht. Und wir haben so Glück gehabt, dass ein Mann, älterer Mann, gemerkt hat, dass wir wahrscheinlich Kurden sind und Kurdisch sprechen. Oder hat uns angesprochen und hat er uns echt ein Ticket gemacht und hat uns von München dann aus, es war Bayern gewesen, wo wir waren, von München Bahnhof dann halt Ticket gemacht und dann, wie meint, wie, alles, was wir wussten, war Hannover. Alles, was wir wissen, Hannover, das wussten wir, das wussten wir. Diese Stadt wussten wir.
Die sollte gut sein oder da solltet ihr
hin? Ja, also hier in Niedersachsen sind ja die meisten Jesiden tatsächlich, sind sehr viele Jesiden und das wird natürlich rum erzählt in Irak. So, ne? Ja. Hannover ist die große Stadt, das wissen wir und das war so. Ne? Okay. Und wir hatten Kontakt zu, wir hatten einige kleine, also weite Bekannte, die hier waren, die uns dann halt Hannover einfangen wollten. So, ne? Und wir haben so Glück gehabt, wenn wir, als wir den getroffen haben, dass er uns irgendwo nach Hannover geschickt hat. Mit einem Ticket zusammen gekauft nach Hannover und dort dann halt unseren Bekannten getroffen, zu ihm nach Hause und...
Also war das dann tatsächlich euer erster Kontakt dann in Deutschland, waren zufällige Personen, die,
die Kurdisch gesprochen hat. Ja, das war's.
Völlig irre.
Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist beinahe null.
Das also, als Mathematiker,
Es ist beinahe null. Du, es leben so viele Menschen hier und es kommt noch dazu, dass er vielleicht sogar einfach, er war sogar nett und dann sogar noch angesprochen. Er kam auf uns zu und hat unseren Coach angesprochen. Ich so, okay, ich sehe, ihr seid hier reingepflichtet. Ja, ihr habt hier keine Ahnung. Komm, ich helfe euch mal.
Kannst du dich noch erinnern, als ihr dann so über diese Brücke, das ist ja eine sehr metaphorische Geschichte irgendwie, da ist die Brücke und da kann man jetzt rübergehen und da erwartet einen vielleicht ein besseres Leben. Das war ja, ist ja so im Prinzip der Startpunkt. Kannst du dich erinnern, als du davon gehört hast, als dieser Mann, der euch da abgelassen hat, gesagt hat, das ist die Brücke, das ist Deutschland, also Germany. Kannst du dich erinnern, was für ein Gefühl du dabei hattest, beziehungsweise konntest du dich erinnern, wie vielleicht der Ausdruck deines Onkels diesbezüglich war, also als du ihn dann angeschaut hast. Und, also wie hat sich diese gesamte Situation angefühlt nach dieser 11 Tagen, nach diesen 11 Tagen aufreibende Flucht irgendwie durch Stock und Stein, Wald und Regen und... Und ihr standet da jetzt, wie gesagt, an dieser Brücke. Wie hat sich das angefühlt, als du gehört hast, das ist Deutschland? Weil das war ja euer Ziel.
Ja, Euphorie.
Auch bei dir?
Ja, safe, ja.
Ziel das erreicht sozusagen.
Es war so, wir sind da. Es war so irgendwie auch surreal. So, ne? Es ist irgendwie so, ich meine, du, alles, was passiert ist, alles innerhalb dieses Jahres, ne? Nichts war geplant, nichts war wie irgendwie, du kannst dir auch nicht vorstellen. Also, dass ich habe mir niemals vorstellen können, dass auch so eine Welt, die hier ist, existiert. Das ist dann so, es ist wie eine Parallelwelt, so, wo du komplett ein anderes Leben hast. Es ist komplett ein Spiegelwelt. Also, es ist anders. Es ist das Gegenteil Welt, so ein bisschen.
Lass mal quatschen, der Podcast des Radius aus Hildesheim. Radius ist eine Fachstelle für Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention. Das Radius ist in Trägerschaft des Caritasverbands für Stadt und Landkreis Hildesheim. Gefördert wird das Radius durch die Stadt Hildesheim und den Landkreis Hildesheim. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung dar. Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.